religious leaders that have shocked this.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Zuhörerinnen und Zuhörer. Wem unsere letztjährige Reihe zum Thema Deutschland noch in Erinnerung ist, dem wird unsere Affinität zum Film ebenfalls noch präsent sein. Nach den antisemitischen Konnotationen der deutschen Heimatfilme nach 1945 und dem größten Desaster der Celluloid-Geschichte Deutschland der Film, beschäftigen wir uns heute mit einer Filmreihe, die mit den geeigneten Werkzeugen untersucht und interpretiert in völlig neuem zivilisatorischen Licht erscheint. Freuen Sie sich auf 60 Minuten mit John Rambo durch die Dialektik der Aufklärung.
Die Umgangssprache hat den Begriff Rambo okkupiert. Woher diese semantische Kaperfahrt ihren Freibrief bezieht, leitet sich eher aus einem sublimierten oder offenen Anti-Amerikanismus ab, als aus einer qualifizierten analytischen Filmlektüre. Diese lässt allerdings auf sich warten. Die Wissenschaft schweigt zum Phänomen Rambo, sofern sie sich nicht noch als Insinuant von Ressentiments gegen den Film betätigt. Man mokiert sich gerne darüber, wenn afrikanische Kindersoldaten oder Dschungelkämpfer sich Commander Rambo nennen. Ein ernsthaftes Interesse an der Vermittlung von intrapsychischen Konflikten in der postbürgerlichen Gesellschaft und dem fiktionalen Drama um den Kulturheros Rambo ist jedoch nicht zu erkennen. Das oberflächliche Muster aller Filme ist sicherlich einfach. Der ausgestoßene Loner John Rambo wird durch dramatische Verstrickungen in Situationen gebracht, in der ihm Gewalt als einziger legitimer Ausweg bleibt. Dadurch entsteht eine perpetuierte Verfolgungsjagd, bei der die verfolgte Person letztlich zum siegreichen Verfolger wird oder zumindest die Verfolgung abwehrt. Die Rambo-Filmreihe ist allerdings zu komplex, als dass man sie auf Nervenkitzel und nur kulturindustriellen Unterhaltungswert reduzieren könnte. Sie ahmt nicht bürgerliche Kultur nach, sondern geht aus ihr hervor und entwickelt sie auf höchstem Niveau weiter. Stets an den Grundfesten bürgerlicher Ideologie nagend, auf denen sie zugleich wie alle Kulturindustrie baut. Wesentlich mehr Aufschluss bietet es daher, wenn wir die Dialektik der Aufklärung ausnahmsweise weitgehend jenseits des Kulturindustriekapitels mit der Rambo-Reihe synchronisieren. Erst dann wird die intellektuell inspirierte Tiefenwirkung der Rambo-Mythologie auf ein massenhaftes Publikum nachvollziehbar. Erst dann wird die inhärente Zivilisationskritik ebenso wie der innerhalb kulturindustrieller Verhältnisse stets zum Verrat anstehende emanzipatorische Anspruch darin sichtbar. Von dieser These ausgehend starten wir, Adorno und Horkheimer, wie gleichermaßen deren Basis Marx und Freud im Hinterkopf behaltend, einen mitunter waghalsigen Streifzug durch die Filmreihe. Wie John Rambo selbst riskieren wir dabei Verstand und Kragen, verfolgen, was uns verfolgt, kündigen im Kampfhubschrauber der Theorie die Sicherheit der wohligen, positivistischen Trennung von Subjekt und Objekt auf.
John Rambo wird als gestrandetes Individuum eingeführt. Von allen solidarischen Bezügen durch Aggression, Krankheit und Konflikt abgeschnitten, wandelt er als doppelt freier Trickster umher, auf der Suche nach Sinn. Mit Insignien des Hippietums, langen Haaren und einer Amerika-Flagge auf der Jacke, fällt er in das Ausschlussraster des Sheriffs Will Teasel, der seine Trauerarbeit rüde unterbricht. Ein zur Reproduktion oder vielleicht auch Regression gedachter Aufenthalt in der fiktiven amerikanischen Kleinstadt Hope wird ihm verweigert. Das Kollektiv grenzt ihn aus.
Wer hungert und friert, gar wenn er einmal gute Aussichten hatte, ist gezeichnet. Er ist ein Outsider. Und von Kapitalverbrechen zuweilen abgesehen, ist es die schwerste Schuld, Outsider zu sein.
Als Outsider ist John Rambo wie Odysseus Prototyp des modernen Bürgers. Er riskiert auf seinem langen Weg, sich selbst zu verlieren, um sich selbst zu behalten. Selbstbewusstsein bildet sich bei ihm erst in der Konfrontation mit mythischen Gewalten. Seine Lockungen sind die Sirenen der Geborgenheit im Kollektiv. Diesem Kollektiv verweigert er sich bis zuletzt. Rambo versagt sich Odysseus triumphale Heimkehr. Darin ist er dem auf Synthese, Wiedererrichtung der patriarchalen Herrschaft zielenden Odysseus überlegen. Im ersten verbalen Schlagabtausch wird jedoch bereits die ähnlich verlaufende Bestimmung von Identitäten und festen Grenzen virulent. Die Skylla Will Teasel pocht auf seinen Herrschaftsanspruch, der mitnichten ein demokratischer ist. Er selbst sei das gleichsam göttliche Gesetz, das John Rambo den Aufenthalt verbiete. Rambo ist durch diese Diskriminierung höchst befremdet. Er leistet passiven Widerstand gegen den Willen der Götter und überschreitet den Rubikon von Hope. Eine kulturelle Entität droht durch den Einbruch des Unbekannten erschüttert zu werden. Zugleich prallen zwei ungleichzeitige Überbauten aufeinander. Die konservative Kultur der Kleinstadt und die Kultur der Fortschritt repräsentierenden Mentalität des zweifelnden und grübelnden Green Berets John Rambo. Er nämlich hat den Wunsch nach Solidarität, Äquivalententausch, Wandel, Freiheit und Gleichheit internalisiert. Hier wird mitten im modernen Amerika die abgeschottete ständische Welt des Spätmittelalters gegen das aufkommende mobile Bürgertum verteidigt und überdies ein Symptom ursprünglicher Akkumulation wiederholt. John Rambo wird des Delikts der Landstreicherei angeklagt. Dieses Paradoxon, ein gesellschaftliches Verhältnis, das einerseits des doppelt freien und damit mobilen Lohnarbeiters bedarf und ihn gewaltsam durchsetzt, und zugleich in Antiziganismus und Landstreichereigesetzen jene Vertreter der Mobilität schlechthin brutal auszurotten sucht, lässt sich kaum funktionalistisch auflösen. Vielmehr scheint der durch die Zirkulation des Kapitals erhöhte Druck zur Mobilität eine andere Mobilität zur Verdrängung auszuschreiben. Jegliche, die nicht offensichtlich dem Kapitalzweck untergeordnet ist und an Ambivalenzen darin erinnert. Der Versuch, diese in Rambo verkörperte Bedrohung der konservativen und verdrängenden Gesellschaft, den für jede Entwicklung dringend notwendigen Clash of Civilizations innerhalb der demokratischen Gesellschaft abzuwenden, mündet letztlich erst recht in Zerstörung. Wo vielleicht eine Schlägerei befürchtet wurde, explodiert nun eine Tankstelle und ein Waffenladen, ferner gehen diverse Glasscheiben und eine komplette Polizeistation zu Bruch.
Just call out the numbness. drive.
Wir sehen in John Rambo die fatale Folge einer Verdrängung. Die Wiederkehr des Verdrängten, der verleugneten, gewaltsamen Vorgeschichte in potenzierter Form. Für die Interpretation John Rambos als Zeichen des durch Kultur Verdrängten spricht ein weiteres typisches Motiv. Die Assoziation von Konfliktpotenzial mit Geruch und Schmutz. Der erste vollständige Satz des Sheriff Will Teasel ist eine Aufforderung an einen Dorfbewohner, sich zu waschen. Take a bath this week. Hygienebestimmungen werden in Foucault'scher Manier mühsam durch Kontrolle aufrechterhalten und zum inhärenten Staatszweck. In der Polizeiwache befindet Will Teasel über John Rambo. He smells like an animal. Daraus folgt die Aufforderung, clean him up. Die ganze Ambivalenz des Saubermachens bricht offen ans Tageslicht, als der Deputy Art Gault den Spruch zur ironischen Legitimierung seiner Übergriffigkeit umdeutet. Nach dem finalen Tritt auf dem längst am Boden liegenden John Rambo entgegnet er dem protestierenden Kollegen sarkastisch: Well, he said clean him up, so clean him up. Hören wir dazu Adorno, Horkheimer.
Die Hassliebe gegen den Körper färbt alle neuere Kultur. Der Körper wird als unterlegenes, versklavtes noch einmal verhöhnt und gestoßen und zugleich als das verbotene, verdinglichte, entfremdete begehrt. Der Zwang zu Grausamkeit und Destruktion entspringt aus organischer Verdrängung der Nähe zum Körper.
Was die Werwölfe der Herrschaft an ihr eigenes, unwiderruflich aufgespaltenes Verhältnis von Geist zur Leiche Körper erinnert, wird verfolgt, versklavt und vernichtet. Art Gault ist der versinnbildlichte Executor solcher Verhältnisse. Das Saubermachen als analer Prozess der Hinführung zur Verkehrsfähigkeit wurde von den umfassend gebildeten Produzenten des Rambo-Epos bewusst mit extrem aggressiven Komponenten aufgeladen. Der brutale Übergriff, das sadistische Abspritzen mit dem Feuerwehrschlauch und zuletzt die zur tödlichen Bedrohung geratene Rasur als Auslöser für den Ausbruch aus der Polizeiwache in die Wildnis. In First Blood 2 kehrt das zwanghafte Verhältnis von Schmutz und Sauberkeit wieder. John Rambo wird zur Folter von einem vietnamesischen Kommandanten in eine Jauchegrube versenkt. Wieder wird er für die weitere elektrische Folter sauber gemacht, unter dem Verweis des russischen Kommandanten auf die im Schmutz und Schlägen wohnende Unzivilisiertheit der vietnamesischen Truppen. Für den russischen Folterknecht, ein gleichsam kyrillisches Zitat Art Gaults, gilt die Arbeitsteilung zwischen Herrscher und sadistischem Folterknecht, die sich noch in der Anwendung der Foltergeräte niederschlägt. Obgleich ein Hühner, darf er die vom Geist kontrollierte Maschine John Rambo nur vermittelst einer von seinem sadistischen Geist kontrollierten elektrischen Maschine foltern. Wo die faschistischen Mörder wie in Rambo 3 und John Rambo die Mordwerkzeuge wieder selbst in die Hand nehmen, exekutieren sie
nicht aufgrund ihrer überlegenen Kraft, sondern weil jener gigantische Apparat und seine wahren Machthaber, die es immer noch nicht tun, ihnen die Opfer der Staatsräson in den Keller der Hauptquartiere liefern. We'll be right back.
just keep them round my teeth. Oh, it gives me wiggles and it makes my bum shake. I said, oh, if I should touch you, might be electrocuted. Oh, deep in your body, you will get your first taste of sound. Touch you, you won't know what is happening. No, you'll speak in tongues and you will feel your heart racing. No, no, you'll start to dance like it's all you've got to live for. And no, you'll speak in tongues, now let me demonstrate. Play by oh, moo, 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 oh.
Erst die Konfrontation, die tiefenpsychologische Auseinandersetzung mit diesem Ekel, erlaubt in allen Teilen die machtvolle Wiedergeburt eines synthetisch Aggression und Rationalität, Menschlichkeit und Destruktivität, Geist und Körper vereinenden Menschen, der dadurch, weit entfernt von Nietzsches Übermensch und seinem Antagonismus Jesus, die Züge eines Kriegsgottes erhält. Für die von diesem begünstigten Opfer ist er ein Deus ex machina, für seine Gegner ein Dämon, ohne Identität und bedrohlich. Wie bei den Trickser-Mythen entsteht eine Ungleichzeitigkeit zwischen Kenntnis dieser Identität und den Ereignissen, die dieser Kenntnis davonjagen. Die aus der Identitätsfrage entstehende Dramatik spinnt einen roten Faden, der durch alle Teile führt. In First Blood verweigert der renitente John Rambo in der Polizeistation die Personalangaben und sträubt sich gegen die Abnahme der Fingerabdrücke. Instinktiv tarnt er sich als Nemo. Doch John Rambo steht sein Name auf den Leib geschrieben. Das archaische Abreißen der Soldatenmarke lässt uns seinen noch ohne jede Bedeutung aufgeladenen Namen erfahren. Er wird durch diesen Akt für gefallen erklärt, sein Körper vollständig unterworfen. Was bleibt, ist wahnhaft rationaler Geist, der sich des Körpers erst wieder bemächtigen muss, um der übergriffigen Herrschaft zu entfliehen. Gewalt als Mittel zur ich-synthonen Autonomie, als Grundbedingung der Identität. Auf dem Motorrad entkommt er wie Odysseus dem Polyphen unter dessen Schafen, begleitet von Rachegeschwüren und Flüchen. Eindeutig absichtsvoll auf Brüche der Identität zielt die Passage, in der Rambos Narben beim Ausziehen auf der einen Seite für Verwunderung sorgen, where the hell has he been into, und auf der anderen für Missachtung, who gives a shit. Das bürgerliche Desinteresse an der gewaltsamen Vorgeschichte wird bestraft. Art Gold stürzt, nachdem er sich selbst vom Sicherheitsgurt gelöst hat, in den Tod. Bei der Polizeitruppe am Boden erregt der Befund über den militärischen Rang John Rambos nach dem Tod von Art Gold Bewunderung und Bestürztheit. Ein Teil der Identität des Tricksters ist erkannt, jedoch ist bereits alles verloren. Darin liegt auch eine der vielen klassischen Tragödien verborgen, die Rambo in sich trägt. Parzival scheitert, weil er am Vorders nicht nach der Herkunft seiner Wunden fragt und so Höflichkeit und Mitleid gegeneinander aufwiegt. Die Wunde John Rambos bleibt verborgen, weil niemand ihn nach dem Ursprung seines Leidens, seiner offensichtlichen Folternarben, fragt. Who gives a shit? Letztlich ist er mehrfach gezwungen, seine zutiefst narzisstischen Wunden selbst zu nähen, auszubrennen oder die seelischen durch Flucht und endlose Trauerarbeit zu behandeln. In Rambo 3 ist die Frage der Identität eine, die sich zunächst Rambo selbst zu stellen hat. Er wird als Full-Blooded Combat Soldier angesprochen. Diese Ansprache verweigert er sich, erst das Moment der Solidarität lässt ihn in die Kampfhandlung eintreten. Dadurch verwirrt er in einem verselbstständigten, mechanisch ablaufenden Konflikt alle Seiten. Für den afghanischen Fremdenführer ist nicht klar, ob er ein Soldat sei oder gar ein Tourist. Dem sowjetischen Offizier stellt sich die zentrale Frage, die ebenso gut unsere ist: Who is this Rambo? Gepaart mit der zynischen und zugleich von grauenerregendem Zweifel erfüllten Frage: Gott? Die Fragen sind berechtigt und offenbar zugleich eine Verinnerlichung von gesellschaftlichen Zwängen. Wer sich dem Wahnsinnigen wahnsinnig entgegenstellt, bricht mit der Rationalität des Systems, die schon im ersten Teil sich geltend machen wollte.
Das Wunder der Integration aber, der permanente Gnadenakt des Verführenden, den Widerstandslosen aufzunehmen, der seine Renitenz herunterwirkt, meint den Faschismus.
Im ersten Teil endet John Rambo, seine Renitenz vorerst herunterwürgend, als Gefangener, begleitet von dem äußerst zwielichtigen Vertreter des Systems, Colonel Samuel Troutman, der dieses möglich machte. Pygmalion John Rambo weigert sich im dritten Teil, dem Bild seines Meisters zu entsprechen. Und ebenfalls im dritten Teil setzt er dem befreiten Troutman im masochistischen Scherz auseinander, dessen Lektion, wie man Schmerz nicht empfinde, habe nicht gewirkt. Der letzte Teil rationalisiert zunächst noch im Monolog des schmiedenden Kriegsgottes: When you're pushed, killing is as easy as breathing. Jedoch wird das rationale Abwägen, das Eigeninteresse der in zänkischer Einheit abhängigen Söldnergruppe durch John Rambos Einsatz abgelöst. Das irrationale christliche Opfer der Missionare wird bestraft. Es hat die Aufopferung selbst narzisstisch besetzt. Das solidarische Risiko John Rambos rechnet dagegen mit der eigenen Erfahrung und dem Realitätsprinzip und vermag dadurch belohnt zu werden. Am Ende steht allerdings die Reflexion: I've always killed for myself too. Der eigene Anteil ist von der Notwendigkeit der äußeren Zwänge nicht zu trennen. Die infernalische Grimasse des schließlich in Notwehr schädelzerschmetternden Missionars spricht davon Bände. Darin liegt der Doppelcharakter der Rambo-Reihe, der einer des Zivilisationsprozesses ist. Dass Gewalt zur Durchsetzung der freien Gesellschaft notwendig war, entbindet nicht von der Pflicht zur Reflexion über diese Gewalt und rechtfertigt nicht die totale Herrschaft, wie sie die Sowjets in Afghanistan vertraten. Die vielbeschworene Identität in der Feindbestimmung, die John Rambo angeblich verbreiten würde, ist damit keine. Zu sehr sind die jeweiligen Antagonismen in sich gebrochene, getriebene, gequälte. In dem Moment der Verdrängung der gewaltsamen Prozessualität jeglicher Vergesellschaftung überlagern sich Bedeutungsebenen bis hin zum Grundkonflikt zwischen Zivilisation, Aufklärung und Barbarei. Der Jäger und Sammler John Rambo wird von der zivilisierten Kleinstadt Hope, in der man in Männergruppen und mit Flinten und Hunden jagt, lächerlich gemacht und zugleich als übermächtige Bedrohung empfunden. Der Deputy Art Gold feuert letztlich in homophober Abwehr voller Mordlust auf den wehrlos in die Falle gehetzten John Rambo. Nachdem ein letzter Kommunikationsversuch John Rambos scheitert, kehrt sich die Situation um. Der Verfolgte wird zum Verfolger, wenngleich er nicht in der Mentalität seiner Verfolger aufgeht. Mitch bemerkt: We are not hunting him, he is hunting us. Die Jagd mit Hubschraubern, dressierten Hunden und Schusswaffen auf den unbewaffneten John Rambo erhält ihr asymmetrisches Pendant in der Jagd des einzelnen Guerilla-Experten auf die unkundige Polizeitruppe. Systematisch wird die Truppe Mann für Mann in unterschiedliche Fallen gelockt, wo sie schwer verwundet werden. Am Ende des Abschnitts hält John Rambo dem Sheriff das Messer an die Kehle und droht ihm: Don't push it, or I'll give you a war you'll never forget. Let go. Die Doppeldeutigkeit des Never Forget wird deutlicher, wenn man das Vergessen als falsche und, wie angedeutet, für die bürgerliche Gesellschaft symptomatische Bewältigung der Vorgeschichte versteht. John Rambo ist nicht in der Lage, den Krieg zu vergessen. Dem Sheriff, der, wie an einer Stelle zu sehen ist, im Koreakrieg ausgezeichnet wurde, wie auch Sam Troutman, wirft er damit implizit vor, die eigene Traumatisierung verdrängt zu haben. Nothing is over. One, two, three, My baby don't mess around because she loves me.
Thank God for mom and dad for sticking two together, 'cause we don't know how.
Beide Bestandteile der Wendung vom Deus ex machina sind in Rambo enthalten. Als Broken Machine wird er in der folgenden Szene von Will Teasel bezeichnet. Die euphemistische Rede des Samuel Troutman ist eine der ambivalentesten Szenen überhaupt in der Filmreihe. Er preist John Rambo zunächst wie eine Ware an, die er selbst gefertigt hat. Dieser erscheint dann als amoklaufender Golem ohne Befehl. Der Befehl ist jedoch schlichtweg zu tief eingeschrieben in John Rambo, als dass er je wieder gelöscht werden könnte. Und auch der Frankenstein-Mythos trifft zu. Das ungeliebte Monster, das von der Gesellschaft erschaffen wurde, wird wegen seiner Differenz von der Gesellschaft verfolgt. Das gequälte Menschliche, das John Rambo gerade bis in seine letzten gewalttätigen Aggressionen ausmacht, verkehrt sich gerade nicht in die simple Plattitüde des zum Terrorismus getriebenen Deprivierten. Der gequälte Mensch John Rambo vermag seine Rationalität in der Feindbestimmung aufrechtzuerhalten und sie nicht in Idiosynkrasie aufgehen zu lassen. Solches rationale Handeln lässt sich in Szenen erkennen, in denen John Rambo auf Gewalt verzichtet, etwa als er einen Jungen verschont, der ihn verraten wird, oder als er in der ersten Verfolgungsjagd bekundet, I could have killed them all, es aber nicht getan hat. Zwischen der einer Militärbasis, Funkstation und Hubschraubern entgegengesetzten Robinsonade vom wildbeuterischen Steinzeitmenschen, den John Rambo mit seiner Wildschweinkeule über der Schulter und dem Juteüberwurf abgibt, und dem, was er verkörpert, liegen Welten. Anders als seine Verfolger ist er in Kenntnis seiner zivilisatorischen Vorgeschichte in der Lage, sich den wandelbaren Produktionsverhältnissen anzupassen und sie für seine Zwecke optimal zu nutzen. In der gegebenen Situation erweist sich für ihn der Rückschritt zu Feuer und Lanze als sinnvoll. Gleichzeitig verzichtet er nicht auf das Funkgerät, das ihn Sirenen gleich mit den Namen seiner gefallenen Kameraden lockt. Als von der Zivilisation Verfolgter muss er mit seinen Mitteln darüber hinaus sowohl wie im zweiten Teil Pfeil und Bogen benutzen, als auch, wie in allen Teilen, sich der gegnerischen Produktionsmittel bemächtigen und hochkomplexe Waffensysteme kapern. Diese Flexibilität zeichnet ihn als besonderen, im zugeteilten, eingeschliffenen, arbeitsteiligen aus. Über allem steht stets der Geist. Aufgefordert, in First Blood 2 das Waffenarsenal zu bewundern, konstatiert er abwehrend, I thought mind is the best weapon. Daher ist John Rambo, ganz abgesehen von seinen Sprachkenntnissen, interkulturellen und genderwissenschaftlichen Soft Skills und der Sanitäterausbildung, mitnichten die besinnungslose Kampfmaschine, als die ihn seine fiktionalen wie realen Feinde und Freunde betrachten. Vielmehr zeigt er in aufklärerischer Absicht Maßstäbe auf, in denen Gewalt trotz aller Ambivalenzen und Lustgewinne nicht nur gerechtfertigt, sondern zwingend notwendig ist. Diese Maßstäbe sind innerhalb der Filmlogik kaum zu widerlegen, wenn man sich pazifistischer Wahlsprüche wie »Gewalt ist keine Lösung« entledigt hat. Real wie virtuell ist Gewalt eben sehr wohl ein Ausweg aus bestimmten Situationen, in denen der verdrückte Sadismus einer unvollkommen aufgeklärten Gesellschaft in faschistoider Neidbeißerei und Verfolgung des Individuellen resultiert.
Den Grundsatz antifaschistischen Widerstandes löst die Rambo-Reihe überzeugend ein. Sie will nicht Richtiges im Falschen, sondern im Stande der Unfreiheit den hinlänglich bekannten und doch stets nur Klossenschmuck gebliebenen kategorischen Imperativ erfüllen. Sie leistet allerdings noch weitaus mehr. Sie stellt den eigenen Anteil, den eigenen Leidensgewinn am Widerstand zur Diskussion. Diesem eigenen Anteil leugnet John Rambo nicht, nachdem er sich dem wiederholten Widerstreit zwischen Pazifismus und Gewaltbereitschaft gestellt hat. In diesem zutiefst menschlichen Bemühen wird die negative Vergöttlichung, die John Rambos Feinde betreiben, allenfalls im Rahmen eines griechischen Gottesverständnisses verstehbar. Der Kriegsgott John Rambo, wie er besonders im zumeist als True Fiction fehlinterpretierten zweiten Teil auftritt, ist ein zweifelnder, scheiternder Trickster-Halbgott, mehr denn ein omnipotenter Unsterblicher. Wie der Kulturheros Prometheus das Feuer unter die Menschen brachte, bringt John Rambo im vierten Teil mit der Explosion der gewaltigen Fliegerbombe zu den misshandelten und verfolgten Karen die Waffen, die sie benötigen, gerade um in einer fernen Zukunft ein friedliches Leben im Falschen führen zu können. Darin reflektiert die Rambo-Reihe auf die gewaltsame Vorgeschichte der bürgerlichen Freiheit, die in blutigen Schlachten erkämpft werden musste und für die zahllose Intellektuelle mit ihrem Kopf bezahlten. An diese blutige Vorgeschichte dessen, was wir heute Frieden nennen, erinnert zu werden, verletzt die Abwehr der bürgerlichen Ideologie, die ihren Frieden als zufällig eingetreten und zugleich verdienten Naturzustand verbrämt. Deshalb sind es gerade die bürgerlichen Pazifisten, denen die Antikriegsfilme First Blood bis John Rambo ein Gräuel sind, weil sie in der friedlichen Gesellschaft nicht den permanenten, schlechten Tausch von Freiheit gegen Frieden bemerken wollen und im Frieden nicht den anarchischen Krieg an den Peripherien der Zivilisation. John Rambo weiß um die Doppelgesichtigkeit des bürgerlichen Pazifismus im doppeldeutigen Satz aus der Höhle des ersten Teils: There are no friendly civilians. Letztlich hat John Rambo allerdings keinen direkten Vorteil von der gewaltsam mit der bürgerlichen Ideologie und zugleich gegen diese erstrittenen Freiheit. In der soeben beschriebenen Abschlussszene steht John Rambo nicht inmitten des Geschehens, sondern über dem Schlachtfeld alleine. Er partizipiert nicht am Kollektiv. Die letzte Szene lässt den Menschen Rambo in seine Heimat zurückkehren, am Grabe der Mutter innehalten und unter den Klängen des von Jerry Goldsmith ausgewählten Leitmotiv »It's a long road when you're alone« eine endlos erscheinende Straße zum Hof des Vaters entlang gehen. So unversöhnlich diese melancholische Hymne auf die scheiternde Monade in der bürgerlichen Gesellschaft ist, so glanzvoll gerät die Andeutung der Versöhnung, die aus allen so diversifizierten und doch ähnlichen Filmteilen eine sinnvolle Synthese zieht. Nicht Aufhebung der Widersprüche, sondern melancholische Dissonanz und Aufzeigen derselben. Nicht Aufhebung der Trauer in Verdrängen und Vergessen, sondern geschichtliches Bewusstsein dessen, was jedes Individuum aufgibt und aufbietet, um Teil der Gesellschaft zu werden. Der Narzissmus der Autonomie geht auf in dem Anerkennen der Abhängigkeit, der Genese aus gesellschaftlichen Zuständen, dem Anerkennen des eigenen Anteils daran und damit der Anforderung an das Individuum, auf diese Geschehnisse anders Einfluss zu nehmen, als sie bloß per schweigender Akklamation zu betonieren.
Something we got to believe in. Connect the cause and the fact, one foot in front of the next. This is the
Aber, so werden Kritiker einwenden, ist die Filmreihe nicht geprägt von einer eklatanten patriotischen Aufforderung in Todesgefahr, die dem faschistischen Selbstopfer gleichkommt? Ständigen irrealen Risikospielen? Das Opfer, das John Rambo in der Folter leistet, ist tatsächlich eines ohne angemessenes Äquivalent, auch wenn er selbst sich das einreden möchte. Befragt, warum er den gefangen genommenen Trotman unter so hohem Risiko befreien wolle, antwortet er: He would do it for me. Die Pause in der Szene lässt genug Zweifel an dieser Sicht übrig. You watch my back, I watch yours. Dieses Verhältnis gegenseitiger Solidarität inmitten des Kriegstheaters, das Kollektive schmiedet, die kurzzeitig die allseitige Konkurrenz in der bürgerlichen Gesellschaft als solche zwischen Entitäten aufzugeben vorgeben, wurde John Rambos Ideal. Dieses wird allerdings im ersten Teil bereits als ein gekränktes und darum nur gebrochen wiederholtes zurückgespiegelt. In den USA wird sein Opfer nicht nur nicht anerkannt, sondern auch noch geschmäht. Im zweiten Teil versucht er durch übermenschliche Anstrengung das Prinzip in die Tat umzusetzen und riskiert sein Leben für das der gefangenen Kameraden. Das hohe Pathos der Tapferkeitsorden und Ehrungen bröckelt unter dem instrumentellen Verhältnis, das der verräterische Vertreter des allgemeinen Interesses gegen das Partikularinteresse einnimmt. Dieser Konflikt gipfelt in der Forderung John Rambos: I want what they want. Our country to love us as much as we love it. Diese Reziprozität zwischen Gesellschaft und Individuum kann nicht stattfinden und John Rambo weiß in seinem zornigen, sehr amerikanischen Appell recht gut um diese Uneingelöstheit.
Alle Entmythologisierung hat die Form der unaufhaltsamen Erfahrung von der Vergeblichkeit und Überflüssigkeit von Opfern.
Weil das Opfer immer Betrug ist, tritt John Rambo die Flucht an. Er zieht nach Thailand und lebt day by day. Individualisierung gelingt ihm nicht innerhalb der Gesellschaft, sondern nur außerhalb. Mit der Entmythologisierung des militärischen Opfers findet sich die Rambo-Reihe insgesamt nicht ab. Sie bewahrt eine Dialektik, in der einerseits das Individuum stets das von der Gesellschaft Betrogene bleibt, in der jedoch die Identifizierung mit diesem Prinzip ebenso gut der Weg verbaut wird, in der Forderung nach der übermenschlichen Anstrengung und der Wirksamkeit des Opfers. Dieses wird allerdings nie eines für ein übergeordnetes Kollektiv, sondern bleibt immer an konkrete irdische Individuen und Erfolge geknüpft. Somit bleibt der ungute Beigeschmack des Then I Will Die im dritten Teil auch eine Absage an den zum Kontrast vorgeführten Dschihadismus. Nicht für Gott, sondern für seine Freunde riskiert John Rambo Kopf und Kragen. Anders als die Islamisten, die sich schon tot glauben, ist er lebendig, hofft nicht auf Ausgleich in einem Jenseits. Erst in der völligen Ausweglosigkeit, der Aussicht auf erneute Gefangenschaft und Folter, zeigen Trotman und John Rambo einen Moment der zynischen Rache des dem Tode Geweihten. Mit einem Fuck 'em wagen beide die vermeintlich letzte Schlacht. Den eigenen Traum von der individuellen Freiheit zu opfern, ist John Rambo nicht imstande. Er wagt die Verrücktheit, die Kräfteverhältnisse nicht mehr rational abzuwägen, sondern diese Rationalität selbst herauszufordern. Die Befriedigung, dass dieses Unterfangen gegen alle herrschende und kontrollierende Vernunft gelang, ist so gewaltig, dass sie in dem unter übermächtigen Zwang fast erstickten Wunsch des Publikums anknüpfen kann und in diesem die Euphorie auslöst, die ehrliche Menschen bei der Filmlektüre umfangen muss. Von den Extremen des pathologischen Narzissmus, Altruismus und empathielose Ich-Bezogenheit ist John Rambo weit entfernt. Vielmehr ist er durch seine Besonderheit von der Gesellschaft gewaltsam auf sich selbst zurückgeworfen worden und wurde vom Besonderen zum Sonderling. Als marktgängige Produktion weist die Rambo-Reihe notwendig solche Stellen auf, die der frühbürgerlichen Kultur als Schwäche gelten und in denen die Kulturindustrie offen hervorbricht. Anders als diese in ihrer Reinform verweist die Rambo-Reihe auf reale, tabuisierte Probleme, auf Widersprüche in der Gesellschaft. Zuvörderst ein falscher Pazifismus und das Fortleben des Faschismus in der Gesellschaft wie auch gegen sie. Darin insistiert Sylvester Stallone auf die tiefe Ernsthaftigkeit des Projekts, der die verkrampfte Feindschaft der Filmfigur John Rambo gegenüber sich nur als Begriffslosigkeit blamiert. Auf der Strecke bleibt in dieser Idiosynkrasie häufig nur der eigene Wille zum Widerstand, den John Rambo gegen das von Adorno Horkheimer extrahierte Prinzip entfacht.
Das Existieren im Spätkapitalismus ist ein dauernder Initiationsritus. Jeder muss zeigen, dass er sich ohne Rest mit der Macht identifiziert, von der er geschlagen wird.
Für Unterstützung und Inspiration bei der heutigen Sendung bedanken wir uns bei Adorno, Bonde d'Orole, Eagles of Death Metal, Etta James, Felix Riedel und dessen Blog Nicht Identisches, Gnarls Barclay, Goldfrapp, Horkheimer, Outcast, Tobi und Truth Hurts.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden dritten Montag im Monat von 20 bis 21 Uhr bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz in Freiburg. Jeden vierten Samstag im Monat von 13 Uhr bis 14 Uhr bei Radio Unerhört auf UKW 90,1 MHz in Marburg. Jeden vierten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 15 Uhr beim freien Senderkombinat auf UKW 93,0 MHz in Hamburg. Jeden vierten Sonntag von 23 Uhr bis 24 Uhr bei Radio Feuerwerk auf UKW 92,4 MHz in München. Und alle vier Wochen sonntags von 13 Uhr bis 14 Uhr bei Radio Korax auf UKW 95,9 MHz in Halle. Weitere Sendetermine, News, Specials entnehmen Sie bitte unserer Website www.17grad.net, 17grad.net, und Kritik, Anregungen und Wünsche nimmt gerne entgegen der webmaster@17grad.net. Vielen Dank fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal, tschüss.
Er nämlich hat den Wunsch nach Solidarität, Äquivalententausch, Wandel. Entschuldigung, Mann, das ist echt ein bisschen krass. Er hat den Wunsch nach Äquivalententausch.
Ja. Muss ich deutlich sprechen?
Das wäre gut.
Okay. Muss ich Hochdeutsch sprechen?
Das ist egal.
Okay.
Und sie nicht in Idiosynkrasie aufgehen zu lassen. Hey. Alter. Zwischen der einer Militärbasis, Funkstation und Hubschraubern entgegengesetzten Robinsonade vom wildbeuterischen Steinzeitmenschen, den John Rambo.
Das geht nicht. Das hat keinen Sinn.
I thought mind is the best weapon. Daher, der spricht wahrscheinlich nicht so ein Cockney.
Nein, der.
I thought.